nur noch 104 Mal schlafen. Dann ist Weihnachten. Jedes Jahr nach Weihnachten denke ich mir, das nächste Jahr möchte ich mich viel besser auf Weihnachten vorbereiten. Ich möchte viel früher anfangen, mir Geschenke zu überlegen. Ich möchte irgendwie mir früher überlegen, wie ich die Adventszeit gestalten möchte. Ich möchte einfach das Ganze viel relaxter und viel entspannter einfach genießen. Und obwohl es immer gleich viele Monate sind, bin ich immer so überrascht, jetzt ist wieder Dezember. Also ich habe mir gedacht, ich fange heute ein bisschen früher an und erinnere mich und euch. Es dauert nicht mehr lange, bis Weihnachten. Angeblich ist ja Weihnachten die schönste Zeit des Jahres, aber meine Erfahrung ist eher, es ist eher die stressigste Zeit des Jahres. Und ich glaube, das Problem sind vor allem einfach unsere riesengroßen Erwartungen, die wir vor allem in den letzten 24 Tagen davor haben und dann diesen einen Tag am Abend haben, wo einfach alles irgendwie perfekt sein soll, irgendwie alles stimmig sein soll, alles passen soll. Wir wünschen uns, dass irgendwie glänzende Kinderaugen, zufriedene Gesichter, ein stimmungsvolles Essen, das richtige Geschenk, einfach Harmonie. Und wenn irgendetwas davon nicht stimmt, dann ist der Versuchung groß, zumindest so zu tun, als ob. Und wenn man so tun muss, als ob, das ist erst so richtig stressig. Und so gesehen hat unser heutiger Predigtext ein paar Survival-Tipps für die kommenden Monate und für die Weihnachtszeit, die demnächst vor uns liegt. Ich möchte auch mit euch heute eine Reise ins Buch Jeremia machen. Genau, wie drehe ich mich auf? Das habe ich vorher gefragt. Falsche Seite. Genau. Ich möchte euch heute das Buch Jeremia im Alten Testament entführen. Das ist das Buch. 52 Kapitel. Jeremia lebte vor 2700 Jahren in Judäa und vermutlich könnte er so mit Reinhard Fendrich singen, der hohe Zeit ist längst vorüber, weil wie er gelebt hat, das war lange nach den glorreichen Zeiten von David und Salomo. Das, was von Israel damals übrig geblieben ist, von diesem großen Reich, war ein kleines Land zwischen zwei großen Weltmächten, zwischen dem großen, starken Ägypten und den Eroberern aus Babylonien. Und irgendwie war das eine turbulente Zeit irgendwie. Ja. Es war auch innenpolitisch extrem turbulent. Nach dem guten König Hiskia, und ein bisschen können wir jetzt auch für die Königin Elisabeth, die gestorben ist, ja. Wenn ein guter König lange Zeit herrscht, das macht etwas. Und wenn dieser König dann stirbt und das irgendwie dann anders wird, das macht auch mit einem etwas. Und das hat er erlebt. Nach dem guten König Hiskia wurde Juda ein halbes Jahrhundert lang von einem schlechten König regiert, der das Land in den Abgrund geführt hat. Und jetzt gab es seit nach wenigen Jahren einen neuen König, der gleich alt war wie Jeremia, der Josia. Er war jung, aber er war gut. Und er suchte Gott. Und er begann Schritt für Schritt Reformen zu machen. Und das war die Welt, in der Jeremia hineingeboren wurde. Er war Priester, wie sein Vater und sein Großvater und sein Urgroßvater. Und das Buch Jeremia, es ist eher eine Patchwork-Decke. Es ist keine Chronik. Keine Chronik, wo alle Ereignisse von damals zeitlich sortiert aufgelistet sind. Es ist doch keine Biografie über das Leben Jeremias. Es ist eine Sammlung. Eine Sammlung der Botschaften, die Jeremia von Gott für den Menschen bekommen hat. Ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Gott nicht stumm ist. Dass Gott redet. Und Gott hat eine Botschaft für sein Volk und für die anderen Völker und für den König seines Volkes und für die Könige der anderen Völker, für die Pharaonen und Herrscher seiner Zeit, für die Putins und Xis seiner Zeit. Und Jeremia ist sein Bote, sein Botschafter. Und eigentlich ist das Besondere an diesem Buch. Wenn man dieses Buch Jeremia liest, wir hören Gott reden. Wir hören, was Gott vor 2700 Jahren geredet hat. Und das ist wirklich eine Patchwork-Decke. Die ersten 29 Kapitel sind so in diesen Rottönen gehalten, weil das war eine Sammlung von Warnungen. Von Warnungen, was kommt, nicht chronologisch sortiert, sondern eher themenmäßig sortiert. Ja? Eine bunte Mischung, einfach nur Warnungen, 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 Warnungen. Und dann in der Mitte, von 30 bis 33, ist es ja grün, Botschaften der Hoffnung. Inmitten der ganzen Warnungen, Botschaften der Hoffnung, die sich viele davon mit Jesus erfüllt haben. Und danach so in Grautönen, in Beige-Tönen, die Schilderungen, wie es wirklich bergab gegangen ist, Schritt für Schritt. Aber es endet auch wiederum mit einem Hoffnungskapitel ganz am Ende. Also wer immer das hier sich überlegt hat, wie man diese ganzen Botschaften anordnet, hat hier wirklich eine Patchwork-Decke hingelegt und sich gut durchdacht, wie er das so gliedert, dass es Eindruck macht. Und mittendrin in dieser ganzen Botschaft gibt es einen Vers, den ich heute zu unserem Hauptvers machen möchte. Das ist Jeremia 6, Vers 16. Bleibt stehen, schaut euch um. Erkundet euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind und prüft, was der gute Weg ist, der mir gefällt. Auf dem sollt ihr gehen. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Bleibt stehen. Gott fordert uns auf, nicht einfach blind weiterzulaufen, sondern innezuhalten, stehen zu bleiben und einmal die Augen aufzumachen. Bleib stehen und schau dich einmal um. Schau dir den Weg an, auf dem du unterwegs bist. Wir sind alle miteinander oft, glaube ich, viel zu schnell unterwegs. Man sagt so gern, die Seele geht zu Fuß. Das merkt man, wenn man so eine lange Autoreise macht oder mit dem Flugzeug, wohin fliegt man eine lange Strecke und unternimmt eine große Reise. Aber die Seele geht zu Fuß. Sie braucht ihre Zeit. Und wir sind so oft auch einfach so schnell unterwegs. Wir versuchen alles zu managen, alles gut im Griff zu haben. Aber dann gibt es vielleicht doch ab und zu diese Momente, wo wir kurz das Gefühl haben, irgendetwas nicht mitbekommen zu haben. Wo wir quasi aus dem Augenwinkel heraus etwas wahrnehmen und gleich wieder vergessen. Wo sich vielleicht kurz eine Sehnsucht in uns regt. Eigentlich würde ich jetzt gern was anderes tun. Ich kann mich noch an meine Fahrschule erinnern und an diesen Moment, wo ich im Auto zum allerersten Mal Gas gegeben habe. Und ich erlebt habe, dass das Auto sich wirklich, weil ich da drauf trete, sich bewegt. Und es war so ein cooles Gefühl, da einfach so mit 40, 50 durch die Stadt zu rasen. Das war in Wien, Gürtelgegend. Und ich hatte echt Freude am Fahren. Ja? Es hat echt Spaß gemacht. Ja? Das Auto bewegt sich, es fährt. Ja? Und dann habe ich plötzlich aus dem Augenwinkel gemerkt, da war ein Fußgänger, der eigentlich über die Straße wollte. Unser Fahrlehrer hat dann zu mir rübergeschaut und hat gemeint, ich glaube, das war jetzt eine Spur zu schnell. Und hat dann gemeint, die Geschwindigkeit, das ist nicht alles. Ja? Geschwindigkeit ist super, aber er hat gesagt, man sollte nur so schnell unterwegs sein, dass man alles noch sehen kann. Wir sollten immer nur so schnell unterwegs sein, dass wir die Besonderheiten am Wegesrand noch rechtzeitig mitbekommen. Und wenn sich diese kleinen Momente häufen, wo du denkst, ups, da war was, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass du zu schnell unterwegs bist. Dass du vielleicht eine Spur runterfahren solltest. Natürlich können wir diese kleinen Warnsignale übergehen. Ja. Wir haben alle einen freien Willen, wir können trotzdem weiterfahren, überhaupt kein Problem. Läuft alles gut, zum Glück gibt es ein bisschen größere Warnhinweise, die noch ein bisschen auffälliger sind. Zum Beispiel Wut und Zorn, das sind solche roten Warnlampen. Wenn du dich ärgern musst, ist das ein Hinweis darauf, dass irgendetwas nicht passt. Irgendetwas passt nicht, sonst würdest du dich nicht ärgern. Irgendetwas läuft nicht so, wie es laufen sollte. In der Regel ärgern wir uns ja eher über die anderen Aber in der Regel ist es so, dass das, worüber du dich beim anderen ärgerst, hat irgendetwas auch mit dir selber zu tun. Aber natürlich können wir auch solche Warnsignale übergehen. Ja. Ich kann mich an einen sehr interessanten Tag in der Arbeit erinnern. Also ich bin Programmierer in einer Computerfirma. Also ich könnte euch vorstellen, dass es einen wichtigen Rohstoff gibt, der für uns extrem wichtig ist. Strom. Und ich habe mich an diesen Tag erinnert, da war wie immer extrem viel zu tun, riesenlange To-Do-Listen, alles, was irgendwie erledigt werden muss. Und dann gab es auf einmal einen Stromausfall. Aber nicht so einen kleinen Stromausfall, wo einfach irgendwo im Haus eine Sicherung fliegt, sondern der ganze Häuserblock war ohne Strom. Irgendwo hat ein Bagger eine Stromleitung erwischt. Ja? Und schlagartig war wirklich der ganze Wohnblock da rundherum im Zentrum von Wien war ohne Strom. Und auf einmal konnten wir nicht mehr arbeiten. Weil ohne Strom läuft nichts bei uns. Ja? Sogar das Telefon war tot. Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, wo von einer Minute auf den anderen der ganze Stress von mir abgefallen ist. Wirklich so von 100 runter auf 0. Es war eine höhere Gewalt. Auf einmal gab es keine To-Do-Liste mehr. Auf einmal gab es keinen Druck mehr, irgendetwas zu erledigen, weil man einfach nichts erledigen konnte. Wir waren alle gemeinsam zum Nichtstun quasi jetzt verdonnert. Und wir haben dann miteinander geredet. Es wurden Kerzen angezündet, das war schon dämmerungsmäßig. Mein Chef hat sein Zimmer einen Kamin, den hat er zum allerersten Mal angezündet. Und auf einmal erlebte ich die Menschen in meiner Arbeit von einer völlig anderen Seite, wie ich sie nie vorher kennengelernt habe. Ja. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns zu Weihnachten so gerne Schnee wünschen. Weil wenn eine Stadt komplett verschneit ist und du nirgends mehr hinkommst, kannst du auch einfach nichts mehr tun. Und bist gezwungen, einfach diese Ruhe zu genießen. Bleibt stehen. Schaut euch um. Erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind und prüft, was der gute Weg ist. Im ganzen Buch Jeremia ist immer wieder von Gottes Weg die Rede, auf dem er uns leiten möchte. Der gute Weg, der uns in die Ruhe führt und der uns ins Leben hineinführt. Und wir hören auch von den anderen Wegen, die wir komischerweise viel lieber gehen wollen, obwohl sie in die falsche Richtung führen, rutschig sind, glatt sind, voller Gefahren sind. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Ist das der Weg, den du wirklich gehen willst? Wohin führt dieser Weg? Wohin hat der Weg andere geführt? Und wie erkennt man den guten Weg? In der Neues Leben-Übersetzung wird der Vers übersetzt mit prüft, was der Weg ist, der mir gefällt. Und ich habe mal die Arbeit gemacht und überlegt, okay, wie schaut ein Weg aus, der Gott gefällt? Und ich habe dann im Buch Jeremia, da sind ja urviele Warnungen drinnen. Also das ganze gelbe Kapitel, die vorher waren, das sind alles Warnungen, wo Gott vor etwas warnt. Und manchmal tue ich das gerne, um einen Text zu begreifen, dass ich versuche, ihn umzuformulieren, um zu begreifen, was da steht. Und ich habe versucht, diesen ganzen Warnungen so umzuformulieren, okay, wenn das die Warnung ist, was ist dann das, was Gott gefällt? Wenn Gott vor dem und dem warnt, was ist dann das andere, was nicht warnungsbedürftig ist, also was Gott gefällt? Und dabei kam dann folgende Jeremia Kapitel 5 und 6, habe ich durchgearbeitet dazu, und da kam folgende Liste heraus. Gott gefallen Menschen, die gerecht und ehrlich sind. Gott gefallen Menschen, die wahrhaftig sind. Menschen, die sich zurechtweisen lassen und sich nicht verhärten, sondern ihre Taten bereuen. Gott gefallen Menschen, die dankbar sind und Gott für das danken, was er ihnen schenkt. Gott gefallen Menschen, die Gott treu sind, die glauben, was er sagt. Menschen, die Gott nicht ablehnen, sondern sich ihm zuwenden und seine Wege gehen. Menschen, die Gott achten und Ehrfurcht haben. Menschen, die auf Gott hören und ihn ernst nehmen. Ihm gefallen Menschen, die das Recht achten, die Weisen unterstützen, dem Armen zum Recht verhelfen. Menschen ohne Bosheit, Menschen, die Rücksicht nehmen, Menschen, die die Wahrheit sagen, Menschen, die im Namen Gottes anderen dienen und sich um sie kümmern, Menschen, die nicht andere übervorteilen und stehlen, sondern Wunden heilen. Wie ich mir diese Liste dann so angeschaut habe, sind mir eigentlich drei Punkte aufgefallen, die sich da immer wieder zu finden sind auf Gottes Wegen. Wahrheit, Liebe und Gottes Stimme. Gott liebt Wahrheit in jeglicher Form. Er liebt Menschen, die ehrlich sind, Menschen, die wahrhaftig sind in ihrer Art her. Und Menschen, die die Wahrheit sagen. Er liebt es auch, wenn Menschen auch die Wahrheit über sich selbst zulassen. Die Wahrheit, dass sie nicht Gott sind, sondern nur Menschen sind. Wenn sie erkennen, wie gefangen und blind sie oft sind. Und wenn sie sich Fehler eingestehen und bereit sind, umzukehren. Der gute Weg ist ein Weg, wo du genau so wahr sein kannst. Wo du dich nicht hinter Masken verstecken musst. Wo du kein Spiel spielen musst. Wo du nicht einen Schein wahren musst. Wo du nicht Angst haben musst, dass etwas über dich ans Licht kommt, weil du bereits im Licht bist. Wahrheit. Und Liebe. Gott liebt Menschen ohne Bosheit, die sich für andere einsetzen, die anderen zu ihrem Recht verhelfen, die Weisen unterstützen, die sich um andere kümmern und ihnen dienen. Glück muss man verschenken, um es zu finden. Der gute Weg ist ein Weg, wo du die Geschenke, die Gott dir anvertraut hat, einsetzen kannst, wo du mit den Gaben, die er in dich hineingelegt hat, andere bereichern kannst, wo du die Liebe, die er dir schenkt, weiterschenken kannst. Wo du die Gnade, die er dir zuspricht, auch anderen schenken kannst. Aber das wirklich Entscheidende an Gottes Weg ist, dass wir auf Gottes Stimme hören. Der Weg geht nicht immer nur nach links und nur nach rechts oder nur geradeaus. Der Weg geht so, wie Gott dich führt und leitet. Und er ist auch individuell. Der Weg, auf den Gott mich führt, ist nicht der gleiche Weg, auf den er dich führt. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer nah an seinem Ohr bleiben. Dass wir auf ihn hören, glauben, was er sagt und uns immer wieder ihm zuwenden, ihn achten und ernst nehmen. Der gute Weg führt dich näher zu Gott. Bleib stehen. Schaut euch um. Erkundet euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind und prüft, was der gute Weg ist, der mir gefällt. Auf dem sollt ihr gehen. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Es genügt nicht, den guten Weg zu sehen oder zu erkennen. Man muss ihn gehen. In Kapitel 8 sagt Jeremia zu seinem Volk: So spricht der Herr, wenn Menschen hinfallen, stehen sie dann nicht wieder auf? Wenn sie einen falschen Weg eingeschlagen haben und ihren Irrtum erkennen, kehren sie nicht dann wieder um und gehen zurück? Warum also bleiben die Menschen in Jerusalem stur weiter auf dem falschen Weg und halten sich von mir fern? Sie wollen nicht umkehren. Ich lausche ihren Gesprächen und was höre ich? Keiner spricht die Wahrheit. Es gibt auch keinen, der seine bösen Taten bereut, sondern er sagt, oh nein, was habe ich nur schrecklich... Es gibt auch keinen, der seine bösen Taten bereut, sodass er sagt, oh nein, was habe ich nur Schreckliches getan? Nein, jeder jagt auf dem Weg der Sünde entlang, eilends wie ein Pferd, das in die Schlacht stürmt. Woher kommt das? Eine Antwort ist in Kapitel 5 von Jeremia. Doch dieses Volk hat ein verstocktes, ungehorsames Herz. Sie haben sich von mir abgewandt und gehen ihre eigenen Wege. Die simple Wahrheit, warum es uns so schwer fällt, Gottes Weg zu gehen, ist, dass wir eigentlich nicht wollen. Das, was Adam und Eva dazu getrieben hat, in die Frucht zu beißen, steckt auch in uns. Wir wollen lieber selber entscheiden, was gut und was böse ist. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Aber die Wahrheit ist, dass der eigene Weg ins Verderben führt. Der freie Weg führt nicht in die Freiheit, sondern nimmt uns gefangen und macht uns blind. Denn das Gute finden wir nur auf Gottes Weg. Was bedeutet es, frei zu sein? Das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Was bedeutet es, frei zu sein? Da wollte jemand gerade frei sein. Wenn ich in der Kletterwand hänge, am Seil, ich hänge in der Kletterwand am Seil und lass los, bin ich für ein paar Sekunden wirklich frei. Aber ist das wirklich, was ich will? Oder bin ich nicht gerade dann frei, wenn ich am Seil gesichert bin? Gott möchte das Seil sein, an dem du dich festhalten kannst. Das Seil, das dich sichert, damit du die höchsten Ziele erreichen kannst. Das ist der Grund, warum wir bald Weihnachten feiern. Weil Gott seinen Sohn als Mensch in unsere Welt sandte, um uns zu retten. Er kam in unser Chaos, in unseren Stress, in unseren unerfüllten Erwartungen. Er kam, um uns auf seinem guten Weg in die wahre Freiheit zu führen. Jeremia 29, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt.